Die Radio Wissen 100.
In der vergangenen Woche, also nein, sogar in dieser Woche, sind nun neue Flüchtlinge in Erbil eingetroffen, vor allem aus Mossul und den umliegenden Dörfern. Mossul, das liegt nur 80 Kilometer von Erbil entfernt, also 1,5 Autostunden normalerweise, ist eine Millionenstadt, die vor ein paar Wochen schon von den Islamisten erobert wurde. Aber jetzt hat sich in der vergangenen Woche dort die Situation nochmal erheblich verschärft, vor allem für Christen. Und Björn Blaschke hat die Flüchtlinge in einem Vorort von Erbil getroffen. Ich habe ihn als erstes gebeten, mal die Situation zu beschreiben, wie viele Menschen dort angekommen sind und wo diese Menschen alle unterkommen.
Na, die Leute, die jetzt in Erbil bzw. in dem Vorort Ankara untergekommen sind, das sind gar nicht so viele. Das sind ein paar hundert vielleicht, die da untergekommen sind bei Freunden und Verwandten. Und das hat was damit zu tun, dass jeder, der nach irakisch-Kurdistan reinkommt, sowas wie einen Fürsprecher braucht, also einen Bürgen, der sagt, okay, diese Menschen sind vollkommen in Ordnung. Das ist ein Teil des Sicherheitskonzeptes der irakischen Kurden. Und die Leute, die da angekommen sind, wohnen dann eben tatsächlich bei diesen Bürgen. Und das sind meistens Verwandte oder enge Freunde. Aber die meisten sind tatsächlich untergekommen im sogenannten Sahal-Nineveh. Das ist die Nineveh-Ebene. Und Nineveh, das bezeichnet die alte Stadt Mossul, die befindet sich sozusagen zwischen irakisch-Kurdistan und der Stadt Mossul. Das ist ein umstrittenes Gebiet zwischen den Kurden und der Zentrale in Bagdad immer gewesen. Und da sind so ein paar christliche Dörfer wie Karakosch zum Beispiel. Da gehen die meisten hin. Und das hat was damit zu tun, dass die da eben keinen Sponsor haben müssen, also einen, der für sie bürgt, sondern weil die irakischen Kurden dieses Gebiet schon seit langem kontrollieren, weil sie dieses Gebiet immer als einen Teil von irakisch-Kurdistan beansprucht haben, wenngleich es rein formal sozusagen noch zum Zentralirak gehört. Aber da können die auch ohne Sponsor hingehen. Mhm.
Sie haben unter anderem zwei Brüder in diesem Vorort getroffen, Safa und Athil und deren Familien. Was schildern diese beiden Männer, was ist da in Mossul passiert?
Naja, es hat ein Ultimatum gegeben und das ist verbreitet worden, sowohl über soziale Netzwerke, sofern sie dann überhaupt noch funktionierten oder sofern sie zugänglich waren, konnten Leute also zum Beispiel über Facebook oder Twitter die Aufforderung hören, eben dieses Ultimatum, dass entweder die Christen konvertieren oder eine Kopfsteuer von $450 pro Person und Monat zahlen müssen, dann hätten sie auch bleiben können in Mossul, oder aber die Stadt verlassen, weil sie sonst getötet würden. Und da hat dann die Formulierung genau gelautet, entweder ihr geht oder das Schwert ist zwischen uns. Also das ist eben eine klare Morddrohung gewesen. Und dieses Ultimatum, diese Morddrohung ist verbreitet worden, wie gesagt, über die sozialen Netzwerke, aber auch ganz klassisch auf Papier. Also es sind Papiere verschickt worden, offensichtlich mit dem Aufdruck, Islamischer Staat, also dieser Terrororganisation ISIS, wie wir sie immer noch nennen, da schriftlich formuliert das Ultimatum, und es soll eben auch, so haben die Brüder erzählt, vom Minarett aus verbreitet worden sein. Vorher konnte man das sozusagen schon in gewisser Weise ahnen, weil alle Häuser, von denen man wusste, dass da Christen drin wohnen, mit einem N, also einem arabischen Nun, beschrieben worden waren in Rot. Das kommt von Nazarin, das sind die Leute aus Nazareth. Also sozusagen, da war das Stigma draufgedrückt und das bedeutete, diese Häuser gehören schon dem Islamischen Staat. Also da gab es einen gewissen Vorlauf von ein paar Tagen und dann eben das Ultimatum hinten dran. Und was sie dann geschildert haben, ist wirklich letztlich schrecklich. Also sie haben dann alles gepackt, was sie packen konnten, haben ihre Autos vollgeladen und sind dann aber am letzten Kontrollposten von den Terroristen angehalten worden. Und man hat ihnen alles genommen, also wirklich bis auf die Kleidung am Leib hat man ihnen alles abgenommen und dann mussten sie zu Fuß weiterfliehen.
Also sie haben den gesamten Hausrat verloren, die ganzen alles. Erinnerungen, Alben, Fotos, also sie haben alles. Praktisch nichts mehr.
Sie haben praktisch nichts mehr. Die beiden sind Ingenieure, der eine ist Elektroingenieur, der andere Maschinenbauingenieur. Die sagen, wir haben keine Zeugnisse, wir haben im Prinzip nichts, wir können auch nichts nachweisen über das, was wir mal gelernt haben. Und es ist kein Einzelfall, sondern das ging den meisten so. Die meisten Flüchtlinge sind aus Mossul dann tatsächlich am Ende zu Fuß weitergeflohen, weil man ihnen alles abgenommen hat. Also Geld, alles, Schmuck, Autos. Es gab welche, die Glück hatten, denen hat man das Auto nicht weggenommen, aber denen hat man das Auto leergeräumt. Also es war wirklich zu einem großen Teil eine Flucht zu Fuß.
Warum sind diese Menschen so lange dort geblieben? Also die Herrschaft der IS-Milizen oder ISIS-Milizen, wie man sie nennen möchte, dauert ja schon etwas länger an. Viele sind vorher schon geflohen, die haben jetzt bis zum letzten Moment ausgehalten. Was sagen die, warum die so lange geblieben sind?
Ja, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Also und dann natürlich in der Folge auch diesen Leuten und nicht nur den beiden Brüdern, sondern ich habe diese Frage an mehrere Familien gerichtet. Und die Antwort war immer die gleiche. Sie haben gesagt, das ist unser Zuhause. Das ist einfach unser Zuhause. Wir haben gehofft, dass es irgendwie vorbeigeht. Also, dass dann das irakische Militär kommen würde, um die zu vertreiben oder sonst irgendein Wunder geschehen würde. Aber sie haben alle gesagt, es ist unser Zuhause. Wir wollten da nicht weg. Es ist unsere Stadt. Und damit geht einher natürlich letztlich so ein Bewusstsein. Also Mosul ist eine Stadt, die ist seit 1600 Jahren ungefähr von Christen besiedelt. Und die Christen sind da nie weg gewesen. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass es keine Christen mehr in Mosul gibt. Und ich glaube, dass das eine gewisse Verbundenheit eben auch bringt. Das Bewusstsein, wir sind seit 1600 Jahren da, es ist unsere Stadt, wir gehen da nicht weg. Das ist relativ wichtig und das geht damit einher, dass sich viele Christen, und das, da reden wir dann von den assyrischen Christen, dass die eben nicht nur sagen, wir sind eine christliche Gruppierung, sondern wir sind eine Ethnie. Also wir sind wie die Armenier nicht nur eine Religionsgruppe, eine christliche Religionsgruppe, sondern wir sind ein eigenes Volk, so wie es auch die Juden sagen. Wir sind eine Religion und wir sind ein Volk, sagen das eben auch die Assyrer. Und die sagen, Mosul ist unser Kernland. Wir sind ein assyrisches Volk, also das, was schon da war, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. Wir waren auch schon da vor dem Christentum. Wir sind letztlich seit ein paar tausend Jahren schon da. Und das ist unsere Stadt, unsere Heimat und die verlassen wir nicht.
Geht das allen Minderheiten so oder sind jetzt nur die Christen betroffen von diesen Vertreibungen?
Es gibt so eine Faustregel im Irak, die habe ich mir mal selber irgendwann vor Jahren schon aufgestellt. Je kleiner die Minderheit, desto bedrohter. Und ich sage das ganz bewusst so, weil man oft in Deutschland speziell davon redet, dass die Christen bedroht seien im Irak. Die Christen stellen aber längst nicht die kleinste Minderheit dar. Und gerade um Mosul herum und in Mosul gab es sehr viele andere Minderheiten. Es gibt ja die Shabak, es gibt die Jesiden, viele verschiedene Gruppierungen, die wir alle gar nicht kennen im Zweifel. Und die sind sowieso schon längst vertrieben worden. Also sie sind alle weg. Es gibt keine Schiiten mehr dort, es gibt keine Jesiden mehr, es gibt keine Shabak. Es gibt jetzt im Prinzip nur noch sunnitische, islamische Araber dort. Niemand anderes mehr. Und die Konsequenz ist, dass letztlich im Irak momentan sowas wie eine, also das, was man früher hatte im Irak, ein ethnisches und religiöses Mosaik, das wird gerade zertrümmert. Und das ist natürlich ein großer Kulturverlust.
Wenn wir jetzt nochmal in dem Kurdengebiet bleiben, da kommen jetzt so viele Flüchtlinge an. Wie werden diese Leute, diese Familien dort aufgenommen? Also das überfordert doch irgendwann auch so einen Landstrich.
Ja, per se möchte ich erstmal sagen, dass sie eigentlich gut aufgenommen werden. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Kurden im Nordirak selber 1991 zu Flüchtlingen gemacht worden sind. Es hatte damals, man kennt diesen Begriff aus den Palästinensergebieten, so nennen die Kurden es auch dort, die Intifada gegeben. Also das große Aufbegehren gegen das Regime in Bagdad, damals noch von Saddam Hussein geleitet, nach dem Golfkrieg um Kuwait 1991, wie gesagt. Damals sind ein paar Millionen Kurden geflohen, und zwar in den Iran und auch in die Türkei. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Bilder, da sind da große Camps aufgemacht worden in der Türkei. Es war bitterkalt, es war eine schreckliche Fluchtwelle letztlich unter den klimatischen Bedingungen schon alleine. Und das haben viele natürlich noch in Erinnerung, wenn sie jetzt selber Flüchtlinge in ihrem Gebiet ankommen sehen. Und deshalb möchte ich eigentlich sagen, dass sie per se generös aufgenommen werden. Mit einem gewissen Sicherheitscheck, klar, also die Kurden durchleuchten die Leute schon anständig, die da ankommen. Sie haben natürlich große Angst davor, dass Maulwürfe reinkommen, also ISIS-Kämpfer, die vielleicht einen Anschlag verüben könnten in ihrem Landstrich. Aber sie lassen sie rein. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch, und da spielt dann das, was Sie angedeutet haben, eine wichtige Rolle. Aufgrund von Elektrizitätsmangel, ne, mehr Leute verbrauchen auch mehr Strom. Das, wo die Kapazitäten noch nicht mehr fürs eigene Volk sozusagen voll da waren. Mehr Leute verbrauchen auch mehr Wasser und so weiter. Bringt es natürlich auch schon mal Animositäten mit sich. Und das ging schon so weit, dass in einem Kommentar ich dann gelesen habe, die Christen haben es überhaupt nicht verdient, dass wir sie aufnehmen. Die waren immer mit Saddam Hussein und nie gegen ihn. Und das ist natürlich Quatsch. Also das sagen diese Christen dann eben auch. Also die Christen sagen, wir waren genauso mit Saddam Hussein oder gegen ihn wie alle anderen in diesem Land. Und ich selber habe 1991 in den Bergen von irakisch-Kurdistan christliche Kämpfer gesehen. Also die waren von der assyrischen Freiheitsbewegung, die daneben den Kurden gestanden haben mit ihrer Kalaschnikow, auch Frauen übrigens, die an der Seite der Kurden oder mit den Kurden zusammen gegen Saddam Hussein gekämpft haben. Also es ist ein Quatschvorwurf, der da von manchen, ich möchte auch sagen Ausnahmen, erhoben wird gegen die Christen. Aber es gibt diese Vorwürfe mittlerweile und das ist natürlich so eine Stimmungsmache vor allem.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Flüchtlingen, die Sie getroffen haben, diesen Christen, die aus Mosul geflohen sind. Wie stellen die sich ihre Zukunft vor? Haben die Hoffnung, dass sie nochmal zurückkehren können oder was erwarten die jetzt? Wie geht's weiter?
Sie haben die Hoffnung, dass befreundete sunnitische Araber ihnen die Papiere beschaffen aus ihren alten Häusern, mit denen sie dann wiederum auf eine Zukunft außerhalb des Landes, außerhalb des Irak hoffen. Also sie wollen eigentlich alle den Irak verlassen.
D-Radio Wissen 100.